Demokratie. Herrschaft des Gesetzes, die Gewährleistung elementarer Menschenrechte sowie die Sicherung der persönlichen Meinungsfreiheit im privaten wie im öffentlichen Raum sind für mich entscheidende Voraussetzungen eines menschenwürdigen Lebens in einer jeden Gesellschaft. Wenn eine demokratische Regierungsform diese gewährleistet, so ist dies umso besser. Wenn diese Notwendigkeiten aber in einer bestimmten Gesellschaft durch eine autoritäre Regierungsform besser gesichert werden als durch demokratische Entscheidungswege, so muss man dies akzeptieren. Es gibt ja auch viele Mischformen und eine ideale Demokratie an und für sich ist bis heute nicht erfunden worden. Für solche Mischformen ist die politische Geschichte des Mutterlands der Demokratie, nämlich England, exemplarisch. Der Ursprung bürgerlicher Freiheitsrechte und die damit verbundene Einschränkung königlicher Macht ist die Magna Carta Libertatum, eine Auflistung von Freiheitsrechten, die die englischen Barone 1215 dem durch militärische Niederlagen in Frankreich geschwächten König Johann abzwangen. Die Einhaltung dieser Rechte wurde zunächst durch ein von den Baronen gewähltes Komitee und ab 1264 durch ein von den freien Bürgern gewähltes Parlament überwacht. Die Machtkämpfe zwischen königlicher Hoheit und parlamentarischer Kontrolle hielten gleichwohl über Jahrhunderte hinweg an. Erst mit der Glorious Revolution von 1688-89 kam es zur dauerhaften Begrenzung königlicher Macht durch parlamentarische Mitwirkungs- und Zustimmungsrechte. Durch wiederholte Reformen wurde die Machtverteilung zwischen König und Parlament immer weiter zugunsten des Letzteren verschoben. Auch das Wahlrecht wurde nur allmählich ausgeweitet. Erst seit 1918 durften, unabhängig vom Besitz, alle männlichen Bürger über 21 Jahren sowie Frauen ab 30 Jahren wählen. Ab 1928 galt dann auch für Frauen das Wahlrecht ab 21 Jahren. Die historischen Eigenarten der staatsrechtlichen Entwicklung in Großbritannien brachten es mit sich, dass das Land bis heute über keine geschriebene Verfassung verfügt. Dennoch ist Großbritannien eine funktionierende Demokratie mit ausgeprägter Gewaltenteilung und Sicherheit des Bürgers vor staatlicher Willkür. Winston Churchill wird das Bonmot zugeschrieben, der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Diktatur bestehe darin, dass man, wenn es in England morgens um 7 Uhr an der Tür klingele, sicher sein könne, dass es sich um den Milchmann und nicht um die Polizei handele. Auch die Demokratie ändert den Menschen als solchen nicht. Sie versieht ihn insbesondere nicht mit einer höheren Moral. Aber Gewaltenteilung und demokratische Kontrolle können, wenn sie funktionieren, staatliche und private Willkür wirksam einschränken. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht. In der Welt gibt es zahlreiche Staaten, die zwar eine Demokratie sein mögen und auch mehr oder weniger regelmäßig Wahlen abhalten, in denen aber gleichzeitig das staatliche Handeln über weite Strecken von Willkür und Korruption gekennzeichnet ist, beziehungsweise fast noch schlimmer, in denen der Staat nicht den Willen und die Mittel hat, die Bürger gegen die Willkür staatlicher Organe oder gegen private Willkür unterschiedlichster Art ausreichend zu beschützen. Das größte Risiko für das Funktionieren von Demokratie liegt in Mängeln und Schwächen der menschlichen Natur. Auch starke demokratisch kontrollierte staatliche Strukturen können diese Schwächen nicht aufheben. Sie können aber ihre Auswirkungen beschränken und abmildern. An dieser Stelle führe ich insbesondere vier Risiken auf. Opportunismus. Zu Beginn der Nazi-Diktatur gab es das Massenphänomen der sogenannten Märzgefallenen. Das waren alle jene in der Verwaltung, der Wissenschaft, der Wirtschaft, aber auch in den Medien, die von den neuen Herrschaftsverhältnissen profitieren wollten, indem sie ab März 1933 möglichst schnell der NSDAP beitraten. So brachte es die NSDAP bis 1945 auf insgesamt 7 Millionen Mitglieder. Das waren rund 10% der Bevölkerung. Ein ähnlich hoher Prozentsatz war in der DDR beim Fall der Mauer Mitglied der SED. Solch eine opportunistische Haltung beschränkt sich nicht auf Diktaturen. Zu den Hochzeiten der SPD-Herrschaft in Bundesländern wie Hamburg, Nordrhein-Westfalen oder Hessen wurden auch durchaus Hausmeisterposten in Schulen nach Parteibuch besetzt. Und in Bayern war es über Jahrzehnte hinweg recht klar, dass es für die Karriereaussichten in der staatlichen Verwaltung sehr günstig war, wenn man ein Parteibuch der CSU vorweisen konnte. Das Hohelied des Opportunismus heißt: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Opportunismus mischt sich oft mit Loyalität und persönlichen Treueverhältnissen. Beide sind in funktionierenden Organisationen unverzichtbar. Das macht die Unterscheidung zu opportunistischem Verhalten umso schwieriger. Man kann den Menschen nicht ins Herz schauen, aber den allermeisten tritt man nicht zu nahe, wenn man ihnen unterstellt, dass ihre Ansichten und Einstellungen, vor allem jene Ansichten und Einstellungen, die sie öffentlich äußern, sich auch nach den Vorteilen richten, die sie sich von einer passenden Meinung und entsprechendem Verhalten erhoffen. Das ist keineswegs auf den politischen und gesellschaftlichen Bereich beschränkt. Auch in Unternehmen macht bei vergleichbarer Tüchtigkeit jener Mitarbeiter schneller Karriere und bekommt eher die Chance, sich bei herausfordernden Aufgaben zu bewähren, der sich besser in die große Linie der jeweiligen Unternehmensführung einfügt. Eine opportunistische Haltung soll also keineswegs pauschal verteufelt werden. Sie macht es vielfach leichter, menschliches Verhalten in Bezug auf bestimmte Ziele und bereits getroffene Entscheidungen zu koordinieren. Machtbewusste Führer setzten in gewissem Umfang immer auf das opportunistische Verhalten, sowohl bei ihren Unterstützern als auch bei ihren Kritikern. Prinzipienfestigkeit und Treue zu angestammten Überzeugungen haben sich immer wieder als eine überaus wirksame Karrierebremse erwiesen, wenn die jeweils Mächtigen einen anderen Kurs bevorzugten. Das gilt auch und gerade für die Abgeordneten in einem demokratisch gewählten Parlament. So sind zum Beispiel auch in einer größeren Bundestagsfraktion wirklich einflussreiche Positionen, sei es als Mitglied der Regierung, Mitglied der engeren Fraktionsführung oder Vorsitzender eines wichtigen Ausschusses, durchaus knapp. Und die Chancen für eine solche Position sind umso besser, je loyaler oder unkritischer man zur jeweiligen Führung steht. Wer sich hier zu sehr mit eigenen Positionen vorwagt, mag beliebt in manchen Talkshows sein, aber der innere Zirkel der Macht bleibt solch einem aufrechten Streiter für das aus seiner Sicht Richtige nur zu oft verschlossen. Die dadurch bedingten Spannungen und zwiespältigen Motivationen sind unaufhebbar mit dem System demokratischer Entscheidungsfindung verbunden, aber sie begünstigen eben auch den Opportunismus. Angela Merkel verstand es als Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin meisterhaft, auf diesem Instrumentarium zu spielen. Das entleerte die Debatten und führte zu einem geistig abstumpfenden Akklamationssystem, unter dessen Folgen die Union als Partei langfristig leidet. Das Beispiel Merkel habe ich hier nur exemplarisch herausgegriffen. Die Rolle des Opportunismus lässt sich bei der Meinungsbildung zu vielen großen und kleinen Fragen der Zeit illustrieren. Opportunismus soll auch keineswegs generell abqualifiziert werden. Oft stellt er ein notwendiges Bindemittel dar, um überhaupt zu Entscheidungen zu kommen. Wo allerdings Opportunismus die Moral ganz oder teilweise ersetzt, kann es für die Demokratie auch gefährlich werden. Zum Opportunismus gehört auch die bereitwillige Unterordnung der meisten Menschen unter die jeweils vorherrschende Mehrheitsmeinung. Im Jahr 1835 schrieb Alexis de Tocqueville über seine Eindrücke in Amerika: Ich kenne kein Land, in dem im Allgemeinen weniger geistige Unabhängigkeit und weniger wahre Freiheit herrscht als in Amerika. Die Mehrheit umspannt in Amerika das Denken mit einem erschreckenden Ring. Innerhalb dieser Grenzen ist der Schriftsteller frei, aber wehe ihm, wenn er ihn durchbricht. Zwar hat er kein Ketzergericht zu fürchten, aber er ist allen möglichen Verdrießlichkeiten und täglichen Verfolgungen ausgesetzt. Man verweigert ihm alles, selbst den Ruhm. Seine Tadler reden laut und die Gleichgesinnten, aber nicht gleich Tapferen, schweigen und entfernen sich. Er gibt nach, versinkt wieder in Schweigen, als empfände er Gewissensbisse, weil er die Wahrheit gesagt hat. Ersetzen wir den Begriff der Mehrheit durch die Mehrheit der jeweils dominierenden Meinungsmacher, dann haben wir eine gute Beschreibung dessen, was wir heute täglich erleben. Ausgehend von meinen Erfahrungen nach der Veröffentlichung von Deutschland schafft sich ab, habe ich dem Stand der Meinungsfreiheit in Deutschland ein ganzes Buch gewidmet, das 2014 unter dem Titel »Der neue Tugendterror« erschien. Ich beobachtete die Verweigerung nicht nur von Dialog, sondern auch von der für einen Dialog notwendigen Lektüre. Es durfte eben nicht wahr sein, dass Intelligenz erblich, kulturprägend und Herkunft wichtig ist. Das widersprach und widerspricht dem innersten Kern politisch korrekten Denkens. Dieser besteht darin, dass alle sozialen Ungleichheiten immer nur Ergebnis von Machtverhältnissen und Ungerechtigkeiten sein können und dass Leistungs- und Mentalitätsunterschiede zwischen Menschen niemals biologisch begründet sein können. Das gehört heute auch im weitesten Sinn zum Kernbestand eines jeden verfestigten Woken-Denkens. Wokes Denken ist verinnerlichte Selbstzensur, deren Resultate man auch anderen aufzwingen will, und wenn sie sich nicht fügen, werden sie nach Möglichkeit sozial geächtet. An dieser Stelle muss man zwischen den Inhalten konformistischen Denkens und den sozialen Zwängen zu gesellschaftlicher Konformität unterscheiden. Die Inhalte können sich stark wandeln. Sie waren im Nationalsozialismus anders als in der DDR und in den 50er Jahren anders als heute. Aber der innere Zwang zu gesellschaftlicher Konformität, der uns so bereitwillig auf entsprechende Signale antworten lässt, ist als anthropologische Grundkonstante mehr oder weniger in allen Menschen angelegt, soweit sie sich innerlich auf eine wie immer geartete Peer Group beziehen. Diesem Zwang entkommen die meisten nicht. Sie merken ihn nicht, weil sie sich freiwillig unterwerfen. Und in modernen Gesellschaften gibt es ja auch stets die Möglichkeit, einfach die Bezugsgruppe zu wechseln. Deshalb hat jede Gesellschaft, in der es einen kommunikativen Binnenaustausch gibt, und jede soziale Bezugsgruppe innerhalb der Gesellschaft einen sozialen Mechanismus, der eine Gleichschaltung von Einstellungen und Meinungen belohnt und jene Individuen durch Entzug von Zuneigung und Anerkennung bestraft, die sich zu weit vom jeweils gültigen Meinungsmainstream entfernen. Dieser Mechanismus gilt universell. Er kann allerdings unterschiedliche Inhalte haben. Das katholische Mädchen auf dem Land, das in den 50er Jahren ein uneheliches Kind bekam, wurde genauso von Ausgrenzung bedroht wie in der Gegenwart eine moderne junge Frau, die in einem linksgrünen Umfeld nicht gendert und außerdem bekennt, dass sie gegen Abtreibung ist. Den Menschen können wir nicht ändern und die in uns genetisch angelegte Neigung zur sozialen Konformität auch nicht. Wir können sie nur in uns selbst bekämpfen und unsere Unabhängigkeit vom Urteil der Allgemeinheit individuell trainieren. Nachdem ich die Mechanik zur sozialen Konformität einmal durchschaut hatte, habe ich weitgehend aufgehört, mich öffentlich zu beklagen, wenn wieder einmal meine Integrität in Frage gestellt wurde. Das passiert nach wie vor reichlich. Der Versuch, Analysen und Einschätzungen wie die meinen öffentlich zu beschweigen, wird aber, und das ist die Ironie, gerade durch die anhaltenden Diffamierungsversuche der berufsmäßig Empörten immer wieder unterlaufen. Es hilft nur eines, mutig zu den eigenen Einschätzungen zu stehen, sie privat und öffentlich jederzeit zu äußern und einen eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass sich die Wetterfahne der öffentlichen Meinung in die richtige Richtung dreht. Denn irgendwann kann der soziale Opportunismus auch zu den eigenen Gunsten wirken. Machtversessenheit. Macht ist immer bedroht. Eine Position, nach der nicht auch jemand anders trachtet, ist im Allgemeinen hinsichtlich des Prestiges, des Einkommens und der Macht wenig wert. Ein erfolgreicher Eigentümerunternehmer hat in einem Rechtsstaat nur die Konkurrenz und sein eigenes Missgeschick bzw. Ungeschick zu befürchten. Aber ansonsten gilt, dass in jeder gesellschaftlichen Hierarchie, in der Politik, den Unternehmen, den Medien, immer auch um die Macht gerungen wird. Wer seine Position nicht hinreichend absichert und vorausschauend ausbaut, kann sie auch schnell verlieren oder mangels Machtmittel nicht das erreichen, was er sich vorgenommen hat. Der Vorteil funktionierender demokratischer Regierungsformen besteht darin, dass es verbindliche Regeln gibt, wie man an die Macht kommt, Regeln dazu, was man mit der Macht anfangen darf, und auch dazu, wie die Macht gewaltfrei auf jemand anderen übergeht. Für diejenigen, die die Macht besitzen oder in ihren Besitz gelangen wollen, ist es allerdings immer verlockend, die Regeln zu ihren Gunsten zu ändern, sie entsprechend zu interpretieren bzw. sie zu umgehen oder gar zu brechen. Dieses Ringen um die Macht ist oft ein bisschen schmuddelig und schnell auch gesetzeswidrig. Demokratie kann deshalb gefährdet sein, wenn sie nicht von einem starken Rechtsstaat begleitet wird. Häufig ist das, was Recht ist, auch Gegenstand politischer Interpretation. In den USA hat es sich als sehr wichtig erwiesen, wie sich bei aller formalen Unabhängigkeit des einzelnen Richters die politischen Mehrheitsverhältnisse im obersten Gerichtshof gestalten. In der EU gibt es in Bezug auf die Mitgliedsländer Polen und Ungarn kontroverse Debatten darüber, ob die Unabhängigkeit der dortigen Rechtsprechung gesichert ist, und in Israel wurde seit Frühjahr 2023 das gesamte Staatswesen gelähmt durch die Versuche der Regierung, die Kompetenzen des obersten Gerichtshofs zu beschneiden. In Russland und in der Türkei, zwei Länder, die formal den Anspruch erheben, eine Demokratie zu sein, ist die Justiz über weite Strecken zum Büttel des autoritären Herrschers geworden, sodass politische Gegner nahezu umstandslos hinter Gitter wandern und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden, wenn es dem Herrscher so gefällt. Auch der nackte Mord kann hier in einem flexibel angewandten Instrumentarium durchaus eine Rolle spielen. Eine andere Form von Machtversessenheit, die formal zulässig ist, keine Gesetze bricht, aber doch die Demokratie schwächt, ist eine Prinzipienlosigkeit, die fast das ganze politische Geschehen dem Machterhalt unterordnet. Ein Politiker wird dies natürlich nie zugeben, sondern stets Sachgründe oder sein Gewissen vorschieben. So geschah es, als die Bundeskanzlerin Angela Merkel im März 2011 nach der Tsunamiwelle im japanischen Fukushima plötzlich ihre Gegnerschaft zur Kernkraft entdeckte. Der dadurch eingeleitete, vorgezogene deutsche Ausstieg aus der Kernenergie belastet jetzt auf Jahrzehnte hinaus den Erfolg der deutschen Klimawende und macht Deutschland zu einem europäischen Schlusslicht bei der Reduktion von CO2-Emissionen. Der grüne Energieminister Robert Habeck trug diese Politik auch 2023, als im April die letzten drei deutschen Kernkraftwerke vom Netz gingen, weiter mit, weil er um die Glaubwürdigkeit der grünen Politik und die Unterstützung seiner Basis besorgt war. Beides ist ihm offenbar wichtiger als schnelle Erfolge bei der Reduktion von CO2-Emissionen. Ideologie. Bestimmte Formen politischer Verbohrtheit gleiten schnell ins Ideologische ab. Dann wird Sachpolitik missbraucht, um bestimmte ideologische Ziele zu erreichen, die nicht nur mit der Sache wenig oder gar nichts zu tun haben, sondern ihr tatsächlich erheblich schaden. Ein Beispiel dafür sind die Versuche der untergegangenen sozialistischen Volkswirtschaften, gesamtwirtschaftliche Ziele mit einer sozialistischen Kommandowirtschaft zu erzwingen, die Innovation hemmte, Wohlstand behinderte, die Umwelt zerstörte und insgesamt den Rückstand gegenüber den westlichen Marktwirtschaften ins Unermessliche ansteigen ließen. Auch bei der aktuellen grünen Energiewende in Deutschland scheint immer wieder der Versuch zu einer neuen Form von Kommandowirtschaft auf, der sich aber die spröde Wirklichkeit nicht ohne weiteres fügen will. Gegenwärtig ist es ungewiss, ob der riskante Kurs einer ideologisch getriebenen Klimawende nicht die deutsche industrielle Basis nachhaltig beschädigt, Wirtschaftswachstum und Wohlstand kostet und am Ende doch die Klimaziele verfehlt. Ideologie sieht man aber auch in der Bildungspolitik, der Familienpolitik oder der Asylpolitik am Werk. Dazu mehr bei den einzelnen Politikbereichen. Korruption. Die Leistungsfähigkeit eines jeden Staatswesens, unabhängig davon, ob es sich um eine Demokratie handelt oder nicht, hängt auch davon ab, dass seine bevollmächtigten Vertreter, Richter, Polizisten, Soldaten, Beamte, ebenso wie Verwaltungsangestellte, ihre Aufgaben loyal zur Führung, pflichtbewusst, gesetzestreu und unbestechlich wahrnehmen. Die Armee des Zaren geriet im Ersten Weltkrieg auch deshalb sehr schnell ins Hintertreffen, weil korrupte Offiziere sich an jenen Mitteln bereichert hatten, die für die Ausrüstung und Versorgung ihrer Soldaten gedacht waren. Und gut 100 Jahre später spielten bei dem überraschenden Misserfolg der russischen Armee zu Beginn des Überfalls auf die Ukraine offenbar auch korruptionsbedingte Ausrüstungs- und Versorgungsmängel eine bedeutende Rolle. Die Verbreitung oder Abwesenheit von Korruption hat viel zu tun mit jenem Verhaltenskodex, der gerne mit Sekundärtugenden umschrieben wird. Bezogen auf das legendäre Pflichtbewusstsein von Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte der junge, aufmüpfige Oskar Lafontaine Anfang der 80er Jahre im Zusammenhang mit der Debatte um die Nachrüstung geätzt, mit Sekundärtugenden könne man auch ein Konzentrationslager führen. Das war sowohl witzig als auch grob irreführend. Ein abstraktes Pflichtbewusstsein gegenüber einer Aufgabe, dem damit verbundenen Rollenbild und den konkreten Anforderungen, die diese Rolle mit sich bringt, ist für die Leistungsfähigkeit einer jeden Organisation von entscheidender Bedeutung und steht auch allen Amtsträgern in einer Demokratie gut an. Das beginnt bei der Amtsausübung in einem Finanzamt oder Einwohnermeldeamt und reicht über den Polizisten auf der Straße bis hin zum Amtsverständnis der höchsten staatlichen Würdenträger. Darum ist es richtig, gegen korrupte Beamte auf einer Baubehörde oder bestechliche Zollbeamte, die bei einer Rauschgiftlieferung wegschauen, strikt vorzugehen. Es gibt daneben aber auch eine moralische Korruption politischer Amtsträger, die von Opportunismus und Machtversessenheit nicht immer klar zu trennen ist und auch nicht unbedingt mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Diese Art von Korruption ist mit dem politischen Machtgewinn und Machterhalt auch in einer Demokratie eng verbunden, und zwar nicht nur in Wahlkampfzeiten. Die Aussicht auf Machtgewinn, Machterhalt und Machtausbau spricht nicht immer die besten menschlichen Instinkte an. Selbst nicht bei demokratischen Politikern. Damit muss jede Demokratie leben. Und das macht die wirksame Kontrolle der Macht selbst in funktionierenden Demokratien unabdingbar. Zu den Risiken korruptionsähnlicher Verhältnisse zählt generell der Einfluss privaten Geldes auf die Politik. Deshalb müssen in Deutschland Parteispenden ab einer gewissen Größenordnung offengelegt werden und darum können Parteien in Deutschland in Abhängigkeit von ihrem Wahlerfolg auch öffentliche Gelder beanspruchen. In den USA ist es praktisch unmöglich, ohne ein großes eigenes Vermögen oder reiche Spender einen Wahlkampf um ein Gouverneursamt, einen Senatorenposten oder gar um die Präsidentschaft zu führen. In diesem Sinn herrschen in den USA zumindest teilweise, was den Einfluss des Geldes auf die Politik angeht, oligarchische Verhältnisse. In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion entstand seit Anfang der 90er Jahre bei der Privatisierung eine kleine Klasse von legendär reichen Männern, die großen Einfluss auf die Politik nahmen und für die der Sammelbegriff Oligarchen üblich wurde. In Russland und Weißrussland wurde diese neue Oligarchenklasse unter den sich herausbildenden Diktaturen von Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko weitgehend politisch entmachtet. In der Ukraine, Georgien und Moldawien versucht man, deren Einfluss gesetzlich einzuschränken. Dies ist ein Balanceakt, weil man es ja Menschen ab einer bestimmten Reichtumsschwelle nicht generell verbieten kann, mithilfe ihres Geldes auf die Politik Einfluss zu nehmen. Mit den 4 Risikofaktoren Opportunismus, Machtversessenheit, Ideologie und Korruption sind die inneren Gefährdungen für eine funktionierende Demokratie natürlich nicht abschließend beschrieben. Diese und weitere Risikofaktoren wirken unterschiedlich, aber fortwährend in jeder real existierenden Demokratie. Der Grad ihrer Gefahr für die Funktionsweise des Systems hängt von der Verankerung des demokratischen Bewusstseins in den breiten Schichten der Bevölkerung, von der Qualität des Rechtsrahmens und der Stabilität der Institutionen ab.